Moin, ich bin's, der mit dem schlechten Equipment, weil ich wieder unterwegs bin. Liebe Grüße an jeden, der sich darüber beschwert. Ihr habt recht, es tut mir sehr leid. Ich bin wieder nur mit sparsamem Equipment dabei. Aber ich habe gerade einen Tipp gekriegt von Dre, wie ich das für euch da draußen besser machen kann. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Dre Vogt und wir wollen jetzt wieder herausfinden, was in der NBA gerade Phase ist. Dazu natürlich aber als erstes die Frage, wie geht es dir, mein Lieber? Hast du Bock, über NBA zu reden?
Ja, habe ich eigentlich immer Bock. Ich habe geguckt, letzte Woche habe ich, glaube ich, also allein aufgenommen, glaube ich, über 8 Stunden darüber gesprochen. Von daher, ja, ich werde da augenscheinlich nicht müde, das zu tun. Auch wenn jetzt, ich bin schon froh, wenn das Jahr jetzt zu Ende ist, ehrlich gesagt. Weil dann immer zwischen den Jahren, zwischen den Tagen, da ist immer so die Phase, wo ich wirklich dann mal sage, komm, jetzt machen wir mal den Laden dicht für ein paar Tage. Da freue ich mich drauf. Von daher, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das sehe ich so ein bisschen herbei.
Ja, ich habe das selten gehabt in den letzten Jahren, aber dieses Jahr versuche ich es wirklich mal wirklich so, das sind ja so 2 Wochen, die du da sehr schön dir planen kannst, die wirklich mal Ruhe zu machen, um den Kopf mal ein bisschen leer und frei zu kriegen. Das ist mein Ziel. Wir werden trotzdem in der Zeit über die NBA reden müssen, mein Lieber. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie wir das machen, denn ja, die hört ja nicht auf. Wir sind ja aber nach wie vor immer noch in dem Modus, dass sie uns immer schwieriger wird zu folgen. Wir sind in dieser Talsohle, haben wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal besprochen, aber ich habe ein paar Fragen mitgebracht, heute auch wieder 6 Fragen für dich, wo ich schon mal gerne wissen möchte, was los ist, denn es gibt ja das neue Wunderprodukt NBA Cup und da gehen wir diese Woche ja rein in die heiße Phase, jetzt geht's ja los. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, wo wir da stehen und vor allen Dingen, warum gewinnen die nix?
Oder nicht? Das werden wir sehen heute Nacht. Aber ja, wir stehen jetzt im Viertelfinale, also das sind natürlich jetzt... Eigentlich ist es sogar die beste Zeit, um der NBA zu folgen, diese nächsten 2-3 Tage, weil nichts anderes stattfindet, außer halt, außerhalb des Cups, so, ne, weil heute Nacht um 1 Uhr treffen die Orlando Magic auf die Milwaukee Bucks und dann um 3.30 Uhr die Mavs gegen die Thunder und dann, also am 12. dann morgens, deine Knicks zu Hause gegen die Hawks und dann, also um 1 Uhr und dann um 3.30 Uhr empfangen die Rockets die Warriors und jetzt, das sind die einzigen Spiele, die sind. Das ist eigentlich ganz cool, also auch cool für die Vereine jetzt so drüben, dass man quasi in der NFL, würde man sagen, dass man so eine Bye-Week hat, um vielleicht auch mal so ein bisschen zu evaluieren, okay, jetzt haben wir so, ne, 20, 25 Spiele, je nachdem, ein paar Teams haben mehr, ein paar Teams haben weniger, Partien absolviert, wo stehen die intern? Gibt's Handlungsbedarf jetzt, ne, am 15.12. können ja die ganzen Leute, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben, also fast alle, die meisten können dann auch getradet werden, ne, also bahnt sich da vielleicht was an und das ist sowieso eine eigentlich ganz, ganz coole Zeit, diese nächsten paar Tage, dass man einfach sagen kann, okay, wir konzentrieren uns voll auf dieses Viertelfinals, diese 4 Spiele, wir als Fans und die Teams können sagen, okay, jetzt lassen wir ein bisschen Zwischenfazit ziehen, wo wir eigentlich stehen, lohnt sich was zu machen, geben wir Spieler ab, holen wir neu dazu, von daher, jetzt ist eigentlich echt eine gute Phase, ehrlich
gesagt. Wie geht's noch weiter, wann ist ein Halbfinale, Finale?
Ja, das ist dann am Wochenende, also das muss man wissen, sie spielen jetzt ja jeweils bei den jeweiligen Heimteams, die bei die Gruppenphase dann halt gewonnen haben und jetzt geht's dann, wenn es ab dem Halbfinale weitergeht, dann in Las Vegas weiter. Und da wird dann auch keine Pause in dem Sinne gemacht. Sonntag morgen um 2.30 Uhr, da ist dann das erste Halb... Nee, Quatsch, am Samstag morgens um... Nee, Samstagabend sehe ich gerade, sorry. Oh Gottes Willen, das wusste ich gar nicht. 22.30 Uhr, Samstagabend ist das erste Halbfinale und das zweite ist dann Sonntag um 2.30 Uhr und das Finale, das kommentiere ich dann sogar live auf The Zone. Das wird dann mein erster richtiger... Na wohl, fast. Ich hatte schon einen halben Nachteinsatz. Aber dann am 18. Um 2.30 Uhr unserer Zeit, da ist dann das Finale, wenn wir den zweiten Cup-Champion küren. Die Lakers sind ja schon raus, die können es nicht mehr werden. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, was denke ich, wer wird sich da gegenüberstehen? Das ist ein bisschen schwierig, weil wir reden nicht lange über Franz Wagner, der jetzt bei Orlando fehlt.
Kommen wir noch zu.
Ich denke, dass sie jetzt nicht gegen Milwaukee gewinnen werden. Bei denen läuft es ja eigentlich ganz gut. Dallas und Oklahoma City natürlich das Rematch der Playoff-Serie vergangene Saison, als die Thunder ausgeschieden sind, dann in der zweiten Runde. Da denke ich, also ich habe die Thunder vorne, die einfach so einen kranken Lauf haben und schon das beste Teams im Westen sind, würde ich sagen. Und im Osten, auch wenn Trae Young und ehrlich gesagt die Hawks auch gerade echt, echt gut abliefern, würde ich mich schon wundern, wenn deine Knicks das nicht zu Hause gewinnen. So viele Titel haben die Knicks ja auch nicht gewonnen, letzten Jahrzehnte.
Letzten 50 Jahre,
das denke ich, da werden die mit der nötigen Motivation rangehen und dann, obwohl die Hawks nicht so weit weg sind, so rein tabellarisch von New York, denke ich, dass die Knicks das schon machen. Und dann haben wir als letzte Partie noch Warriors gegen Rockets, sich vielleicht sogar interessantesten ist schon Mavs gegen Thunder, aber danach, finde ich, kommen dann Warriors gegen Rockets. Und das ist natürlich so ein bisschen die älteren Haudegen, die auch alle wieder fit jetzt, Draymond Green, Steph Curry etc. Aber da sehe ich irgendwie Rockets vorne. Ich meine, klar, in so Do-or-Die-Geschichten sollte man immer auf Steph Curry setzen. Aber irgendwie denke ich mir, dass die Rockets da, ja, die haben halt sehr viel gerade, was sie da richtig machen. Von daher wäre es dann Thunder gegen Rockets und Knicks gegen Bucks. Und dann würde ich sagen, im Finale Thunder gegen Knicks. Und dann würde ich dann aber auch die Thunder vorne sehen, weil es einfach für mich Stand jetzt die relativ klar beste Mannschaft ist in der Liga. Also zumindest von denen, die jetzt noch da sind. Natürlich kann man über Cleveland, die jetzt auch eine Verletzung zu verkraften haben, von Evan Mobley, aber Cleveland und Boston sind die auch sehr gut. Aber jetzt von denen, die noch im Cup dabei sind, würde ich schon sagen, dass die Thunder die Besten sind. Und dann denke ich, werden sie auch gegen deine Knicks gewinnen, leider.
Mal gucken, aber so weit sahen sie noch nie. Und wenn mir einer vor 30 Jahren erzählt, dass der nächste Titel, den die Knicks holen, ein NBA-Cup ist, hätte ich ihn ausgelacht. Und jetzt würde ich mich drüber freuen. Trotzdem, und das gehört ja zu Veränderungen in dieser Liga, und die versuchen ja Dinge zu machen, versuchen das attraktiver zu machen, bla bla bla. Und dann ist mir eine Diskussion diese Woche bei Social Media aufgekommen, die auch nicht ganz neu ist, und trotzdem scheinbar ein bisschen wieder Thema wird. Ich habe dir auch eine Grafik dazu geschickt. Du wirst das alles schon in deinen 8 Stunden auch 5-mal bearbeitet haben. Aber lass uns mal kurz reingehen. Diese Grafiken, wie sich das Spiel verändert hat. Früher über den ganzen Court verteilt, die Würfe. Jetzt im Prinzip nur noch einen Ring außen und die Zone. Da gab es so Ausführungen dazu, wie das Spiel sich so radikal verändert hat. Und dann auch Bilder im Prinzip, wie man seine Szene gezeigt hat, wie langweilig das aussieht. Dass im Prinzip gepasst wird, bis einer außen frei ist. Und dann wirft er ihn auf den Dreier rein, er trifft nicht. Dre, hat die NBA ein Problem?
Ja, aber ich würde es ehrlich gesagt ein bisschen weiter fassen wollen und sagen, dass der ganze Basketball eigentlich ein Problem hat. Also, um es kurz zu erklären, was du dir mal geschickt hast, waren halt Shotcharts, also wo man halt abträgt. Das kennt vielleicht der eine oder andere, man sieht so das Halbfeld im Basketball von oben und man sieht dann so Waben. Und je nachdem, wie die farblich gefüllt sind und wie grell, wird dann mehr von dort geworfen, von anderen Sachen halt weniger. Und was man da sehen konnte, war, dass Anfang der 2000er wurde quasi auch noch innerhalb von der, also im Zweierbereich, ne, alles Richtung Korb, hinter der Dreierlinie, da wurde auch noch relativ viel geworfen. Mittlerweile sieht man da aber eigentlich nur noch Punkte direkt am Ring und an der Dreierlinie. Also es gibt diesen schönen Begriff Maury Ball, das geht auf Daryl Morey zurück, dem General Manager der 76ers, der mal gesagt hat, der Freiwürfe, Korbleger, Dreier, das sind die drei Würfe, die wir haben wollen. Weil Mitteldistanzwürfe, also Zweier aus dem mittleren Bereich, das macht eigentlich keinen Sinn, die zu nehmen, weil die triffst du im Zweifel nicht besser als einen Dreier. Also kannst du auch einen Dreier nehmen, weil da kriegst du ja einen Punkt mehr im Zweifel. Mhm. So. Also es liegt eigentlich eine ganz ganz simple mathematische Formel der Sachen zugrunde. Und das haben jetzt aber in den letzten 20 Jahren eigentlich so ziemlich alle Teams übernommen. Also man nimmt einfach Dreier. Muss man auch sagen, viele von denen sind genauso Gott wie ehrenlos, die da genommen werden. Ah. Das war ja auch das Video, was du mir da geschickt hast. Das Video habe ich auch ein paar Mal gekriegt. Allerdings,
das ist nicht
wenn man,
der Einzige, der dich damit nervt, ne? Oder das ist schon mal gut zu wissen.
Ja, natürlich, aber das Ding ist halt, dann denke ich mal so, ja, das war eine Szene, das waren es Lakers gegen die Suns, glaube ich, ne? Wo einfach beide Teams dann einen Dreier nach dem anderen nehmen und alle sind daneben. Da muss man aber auch sagen, dass da die Lakers mit beteiligt sind, die momentan einfach unfassbar an Trash zusammenspielen und das eben auch sich natürlich widerspiegelt. Also ich bin, das Phänomen ist ja nicht neu, das Phänomen aber jetzt seit ein paar Jahren. Wir hatten zwischendurch auch mal eine leichte Delle in dieser Dreier-pro-Spiel-Statistik, dass sich ein bisschen, dass ein Plateau an augenscheinlich erreicht schien, auch weil es mathematisch nicht mehr Sinn gemacht hat, noch mehr Dreier zu nehmen. Jetzt scheint es aber noch wieder einen Schlag nach oben zu geben. Das Problem ist einfach, dass so ein Teil der Entwicklung, der ich eigentlich dachte, wo wir jetzt schon wären, einfach noch nicht gekommen ist. Und das ist, dass Teams eigentlich wissen müssten, wenn sie eben 40, 50 Dreier werfen im Spiel, dass man relativ klar drauf gucken kann und sagen kann, okay, so 15 von denen, das war einfach keine geile Idee. So. Und ich meine auch nicht mal so, weißt du, am Ende der Wurfuhr irgendeinen Dreier, den du halt nehmen musst, so, sondern Dreier, die so halb frei sind, nach einem Pass und so. Und klar gibt es auch mal einen Heat-Check, also wenn ein Spieler denkt, oh, ich glaube, ich bin echt heiß, und ich nehme jetzt mal ein ganz wildes Ding. Gut, Geschenk kann man machen, aber eben nicht, wie gesagt, 10, 15 Würfe, die einfach nur genommen werden, weil man halt einen Taschenrechner rausgerechnet hat, das ist vielleicht besser, als wenn wir dann einen Zweier nehmen. Weil was da natürlich fehlt ist, ich könnte mir auch zwei, drei Mal weiterpassen, dann hätte ich vielleicht einen Korbleger, ich hätte vielleicht einen Freiwurf. Also da sind halt, das ist manchmal intellektuell ein bisschen faul, was die Spieler, vielleicht die Trainer da machen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Fans, die da draufhauen, ebenfalls intellektuell sich nicht gerade durch einen übergroßen Arbeitseifer auszeichnen, weil das ist eben kein Problem der NBA. Das Problem haben wir überall. Und witzigerweise haben wir in der neuen Ausgabe von unserem Magazin, was jetzt kommt, haben wir mal drauf geguckt, dass diese Maury Ball, ob das eigentlich so eine Revolution war, die dann, ne, nachdem sie über die NBA hinweggeschwappt ist, eben auch in Europa oder im Rest der Welt ankam. Und da stellt man dann fest, wenn man wirklich mit offenen Augen draufschaut, dann sieht man, Moment mal, die Entwicklung war in der BBL, also in der Bundesliga und auch in der Euroleague, schon vor der NBA zu erkennen.
Aha.
Also es ist was, wo wir hier schon weiter waren. Und es ist auch was, wo man sagen muss, wenn man sich mal die Mühe macht, wie gesagt, intellektuell sind da viele nicht in der Lage dazu, da wollen sich die Arbeit nicht machen, aber man kann ja mal rechnen, okay, in der NBA spielen sie 48 Minuten und werfen so und so viele Dreier, in der Euroleague werfen sie so und so viele Dreier und dann noch einen Schritt weiter denken und sagen, ah, die spielen aber 8 Minuten weniger. Ne, und dann kommt man relativ schnell auf den Trichter, dass das eigentlich sehr, sehr gleich ist. Also es wird immer noch, glaube ich, Stand jetzt ein Stück weit mehr geworfen in der NBA, ne, von der Dreierlinie. Aber sagt die Euroleague, die BBL, generell der Weltbasketball, der ist nicht weit davon entfernt. Das ist nicht, dass wir jetzt, ne, hier in der alten Welt noch die alte Basketballwelt haben, sondern wir haben genau die gleiche neue Basketballwelt. Wir haben natürlich Spieler, die nicht so versiert sind in vielerlei Hinsicht, wie die, die in der NBA spielen. Es sind auch viele Europäer dabei, das sind glaube ich 15% mittlerweile. Aber der Basketball ist irgendwo der gleiche. Dass wir in Europa ein bisschen mehr von Teambasketball und sowas ähnlich sprechen, liegt daran, dass eben doch ein bisschen mehr gepasst werden muss, weil wir eben nicht so diese krassen Einzelkönner haben. Man sieht aber auch da, wenn dann diese Highlights sind, die dann auch rumgehen, natürlich oft bei Social Media, sind es eben Einzelaktionen. Oftmals natürlich auch von Amerikanern, die in der Euroleague spielen. Also ist manchmal ein bisschen wild, was da so draus gemacht wird. Aber ich würde, wie gesagt, sagen, der Basketball hat an sich ein Problem. Aber auch da kann ich auf uns eine neue Aufgabe verweisen. Da fand ich ein Zitat einfach stark, das mir so im Kopf geblieben ist. Der Jan hat nämlich geschrieben über die Erfinder des Sprungwurfs, also im Wurf zu springen. Und da hat damals Bob Cousy, Legende der Boston Celtics, legendärer Point, hat gesagt, okay, das macht das Spiel kaputt. Im Sprung zu werfen, das ist das Ende vom Basketball. So, ne? Und auch da, na klar, da waren natürlich auch unfassbar schlechte Wurfquoten, gerade zu Beginn da in den 60ern und sowas, aber hat sich auch alles eingependelt. Von daher, das Pendel schlägt halt in die eine andere Richtung zu weit aus, in die andere Richtung zu weit. Man hofft, dass es dann irgendwann wieder zurückkehrt Richtung Mitte. Und ich denke mal, dass wir das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren auch sehen werden.
Ja, das ist ganz interessant. Das ist aber total. Weil die Entwicklung sehe ich ja schon. Ich bin ja ein großer Freund davon gewesen. Also Dreier sind schon immer mein Ding gewesen. John Starks für mich mein Hero gewesen. Und nie Pat Ewing, weil ich dieses in seinem Korbgedrängel nicht mochte.
Ich sag mal so, hätte John Starks vielleicht damals gegen Houston einen oder anderen Dreier weniger geworfen, auch da mal einige Gottlose dabei, hättest du vielleicht schon eine Meisterschaft gehabt in den letzten 50
Danke
Jahren.
Danke, in die Wunde. Ne? Das ist das schlimmste Spiel. Eins von...
Too soon?
Ja. Eins von 11 hat er da, glaube ich, gemacht oder so. Ich kann mich noch genau... Und am Ende werden wir noch gedemütigt, weil Hakeem 2 Dreier aus der Ecke wirft. So, da war dann vorbei. Spiel 6. Das hat sehr, sehr weh getan. Davon ist aber zum Beispiel Franz Wagner noch ein bisschen weiter weg, aber den hat's hart zerrissen. Und du hast ja die Orlando Magic schon so, also zu Recht auch, ne, Verletzungspech, und dann kommen die Wagner-Brüder ja auch und legen los, wie ich es in Social Media gelesen habe, und jetzt hat's ihn erwischt. Was ist da los? Wie steht's um ihn?
Ja, das ist schon irgendwie, wie soll ich sagen, es ist schon, klar, es ist bitter, aber bitter ist das falsche Wort. Also, das Krasse ist ja, du hast angefangen, also ne, die Magic vor der Saison dachten ja irgendwie alle, ja, Paolo Banchero, das ist klar der beste Spieler, der macht jetzt den nächsten Schritt und geiler Typ so. Und Franz Wagner ist die klare Nummer 2. So, und dann reißt er sich aber rechts, so Bauchmuskulatur. Und es war am 31. Oktober und es wurde gesagt, okay, 4 bis 6 Wochen, dann ist er wahrscheinlich wieder dabei, aber mal gucken, da gucken wir nochmal drauf. Er selber hat dann gesagt, also ich würde mich schon freuen, wenn das Weihnachten klappen würde, aber das scheint irgendwie 0,0 irgendwie momentan auf der Agenda zu sein, zumindest hört man da gar nichts. Das Problem ist jetzt, warum erzähle ich das? Franz Wagner, der dann einfach voll abgeliefert hat in der Zeit und wirklich halt Banchero komplett vergessen hat lassen, hat sich genau die gleiche Verletzung zugezogen. Also auch rechts, Bauchmuskulatur, auch gerissen. Bei ihm steht jetzt 4 Wochen. In 4 Wochen gucken sie wieder drauf. Das wäre natürlich dann ja, erste Januarwoche, zweite Januarwoche. Warten wir es mal ab. Also so wie ich das verstehe, und ich bin natürlich jetzt kein Arzt, ich spiele nur einen ab und zu im Podcast, ist das natürlich eine Verletzung, wo ich gucken muss, ne, wie also ist muskulär natürlich, springt er auf die Reha an, aber kannst du ja sehr denken, also gerade wenn du so eine Bauchmuskulatur was hast, das ist natürlich wahnsinnig schwer, das irgendwie ruhig zu stellen. Und es ist auch wahnsinnig schwer, dann irgendwie in Bewegung zu bleiben und trotzdem irgendwie ein bisschen fit. Also wenn du den Finger brichst, kannst du immer noch Fahrrad fahren. Von daher, ich bin echt gespannt. Das könnte wirklich eine Verletzung sein, die ihm, ich will nicht sagen, die ganze Saison kostet, aber ne, du musst dann musst jetzt zurückkämpfen, dann wieder aufs Fitnesslevel kommen, dann wieder in die Saison ankommen, richtig. Das gleiche blüht ja auch Banchero. Das ist einfach echt zur absoluten Unzeit gerade passiert, weil er war auf dem besten Wege All-Star, auf dem besten Wege vielleicht sogar All-NBA-Team, und das steht natürlich alles jetzt in den Sternen, auch gerade wenn er natürlich nicht auf die 65 Spiele kommt, die man da braucht für das All-NBA-Team zum Beispiel. Warten wir es ab. Hoffen wir einfach, dass er in 4 Wochen wieder mit dabei ist, dass er jetzt keine großen Folgen trägt, im Sinne von, dass er nicht fit ist oder so. Aber es ist natürlich echt bitter gerade.
Ja, vor allem, weil das ja am Ende die Verletzung holt dich erstmal wieder raus, ne? Und die ganzen Statistiken und alles, was der Weg, der gerade da war, hoffentlich nimmt er den wieder auf. Das wäre ihm jetzt wünschen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen, war es overpowered oder ist es leistungsgerecht gewesen bis dahin?
Ja, ich denke, bei ihm ist ja so, dass er immer noch so jung ist, dass wir auch vergangenes Jahr, man hat ja phasenweise gesehen, was da noch drin steckt. Und ich habe da auch ein paar Mal bei mir drüber gesprochen, dass ich oft gesagt habe, also ich sehe schon die Qualität, die Banchero hat, aber ich sehe auch, was Franz Wagner kann, und ich sehe dann nicht so diesen ultimativ großen Unterschied. Ne, klar, tat ihm weh, dass du nicht erinnerst, er hat ja in Spiel 7 gegen die Cavaliers da in der ersten Runde, hat er einfach ein absolutes Spiel aus der Hölle erwischt, war glaube ich 1 von 16 oder so, also richtig, richtig schlecht performt, der Dreier fiel letztes Jahr nicht, da wurde er dann noch von vielen US-Kollegen, zum Beispiel Bill Simmons, jemand, der sich da sehr verdient gemacht hat, dass er ja immer wieder dann auch auf Wagner rumgehackt hat und dann aber auch das alles wieder einkassiert hat nach. Also man sieht einfach jetzt, da ist eine Menge drin. Und man sieht, das ist ein Spieler, der eigentlich auch ein Abo-All-Star werden sollte in seiner Karriere. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis er wieder da ist. Aber der ist schon so gut, wie er ausgesehen hat. Das war jetzt kein Zufall.
Kein Zufall ist die Karriere von LeBron James. Trotzdem befinden wir uns im Herbst dieser oder vielleicht im Spätherbst sogar. Manche sagen im Winter, so wie es dir, also ja. auch ich komme ja mal ein bisschen mehr aus Social Media, also du hast ja auch schon beschrieben, da waren ein paar sehr schlechte Spiele dabei. Und ich habe auch das Gefühl, dass so ein LeBron in der Situation, in der er ist, natürlich nochmal die letzten paar Körnchen zusammensammeln möchte, um noch einen Ring an den Finger zu bringen. Der wirkt ja noch immer komplett unfinished business. Und der Goat-Kampf, den er selber ja gar nicht hat, aber nochmal ein bisschen was für die Statistik zu tun. Alles Themen für einen LeBron. Das macht er mit den Lakers wahrscheinlich nicht. Aber gibt es Trade-Gerüchte? Geht LeBron James nochmal woanders hin, um nochmal zu sammeln?
Ja, wir sind natürlich jetzt an dem Punkt, ich habe es eben schon angesprochen, am 15.12. öffnet sich halt dann ein Drittel der Liga dann auf einmal auch zu diesen Transfermöglichkeiten. Auch wenn jetzt gerade Cup-Viertelfinale losgeht und dann das Wochenende in Las Vegas. Natürlich sind die Kollegen in den USA heilfroh über jeden Aufreger, über jede, sag ich mal, Star-News, die sie irgendwie anbringen können. Und dann natürlich vor allem auch bei ESPN da halt dann rauf und runter besprechen können und durchdeklinieren. Und da kommt es natürlich dann sehr gelegen, wenn es bei den Lakers so schlecht läuft, wie es gerade läuft. Cool, haben sie natürlich gewonnen gegen Portland, auch ohne LeBron James, das erste Spiel, wo er halt nicht dabei war. Davor gab es ja auch schon diese Geschichten, ne, wo er mit Lesro gesprochen wurde, dass er jetzt so einen Negativlauf hatte und dann auch in Frage gestellt wurde, also sollte der eigentlich alle 82 Spiele machen, auch selbst wenn der das möchte. Naja, jetzt wissen wir, er macht das nicht, weil er schon ein Spiel verpasst hat. Aber das ist auch eher so ein bisschen, also das ist eher so da guckt man zu sehr ins Detail. Wo man eigentlich drauf gucken muss, ist, dass die Lakers Trash sind. So, also das Ding ist härter, als es eigentlich gemeint ist. Die sind nicht so gut, wie viele halt dachten nach diesen ersten 5 Partien, als sie losgelegt haben, oder nach den ersten 3 Partien, ehrlich gesagt. Nach den ersten 5 Partien standen sie bei 3-2. Sie hatten die ersten 3 gewonnen. Sie haben offensiv toll performt. Defensiv war das sowieso nicht so richtig gut, aber das ist offensiv sehr gut unter dem neuen Trainer, JJ Redick. Und seit diesen 3 Siegen, ja, dann gab es eine Phase, 5 Spiele, 4 Niederlagen, dann haben sie 5 in Folge gewonnen. Allerdings auch jetzt wirklich nicht gegen Top-Konkurrenz. Dann gab es 3 Niederlagen in Folge, dann wieder 2 Siege gegen schlechte Teams, Niederlage gegen gutes Team, dann 3 Niederlagen in Folge gegen gute Teams und jetzt wieder ein Sieg gegen schlechtes Team. Also man sieht da ja schon ein klares Muster. Die schlagen einfach keine Mannschaften, die gut sind. Punkt. Und genau allem, was du sagst, ne, was du sagst, das stimmt ja auch, ne? Das ist LeBron James, was ich, vorletzte Saison, ist es vielleicht schon die letzte, ist die drittletzte, wissen es nicht. Ja. Die wissen nur, viele kommen da nicht mehr. Er selber zwar irgendwie vor ein paar Monaten gesagt, naja, unbedingt Meister werden, ist also Hauptsache irgendwie enjoying the ride oder so in der Richtung.
Als ob.
Wir wissen, dass sein Sohn, genau, wir wissen aber auch, dass sein Sohn jetzt dabei ist und so. Also, ich meine, er ist ja nicht von gestern. Er weiß ja auch, was er da für eine Mannschaft hatte. Und vergangenes Jahr gab es viele Trade-Gerüchte, ne, um DeJounte Murray, der sollte kommen. Und wer nicht noch alles da genannt wurde, Zach LaVine etc. Ist nie was passiert, weil die Lakers eben immer in der Bredouille sind. Also geben wir unsere Draft-Picks, also diese Erstrunden-Wahlrechte, wo man eben Talente ziehen kann, geben wir die her in den Jahren 2027, 28, 29, 30. 2 davon könnte man hergeben. Oder behalten wir die, weil dann spielt der LeBron ja eh nicht mehr und können wir denn Meister werden, theoretisch mit einem Trade, den wir jetzt machen? Die Lakers sind bisher zum Schluss gekommen, nee, diesen Transfer gibt's halt nicht. Naja, und jetzt, wo es halt schlecht läuft, wo irgendwie auch kein Superstar auf dem zu haben ist und man auch kaum Gerüchte hört, welche Superstars zu den Lakers passen könnten, da gibt's dann jetzt die ersten, was nicht mal Gerüchte, sind Leute, die halt sagen, also wie Michael Wilbon, sehr, sehr renommierter Journalist, hat ihm gesagt, ja, also, hey, LeBron, also was reden wir jetzt hier? Also, ne, soll er einfach jetzt hier bei so einem Play-in-Team Jahr ein, Jahr aus irgendwie dann noch ein bisschen spielen? Dann könnte man auch überlegen, warum nicht zu den Warriors? Vergangenes Jahr oder vergangene Saison gab es ja zur Trade-Deadline da Gespräche zwischen beiden Teams. Ja, die Warriors wollten LeBron an die Seite von Steph Curry holen. Das führte dann damals, also nicht nirgendwo hin, aber es gab dann ein Gespräch zwischen den beiden Besitzern und das dann führt es nirgendwo hin, aber immerhin haben die mal gesprochen. Und natürlich, es wird dann aufgegriffen, da wird dann gesagt, was wäre denn, wenn, und naja, die Frage ist ja dann, warum sollten die Lakers das machen? Das Einzige, was man sich vorstellen könnte, wäre, dass sie sagen, okay, also mit dieser Version, die wir jetzt haben, mit Anthony Davis und LeBron und diesem Supporting Cast, also diesen Ergänzungsspielern, haben wir eh keine Chance, irgendwas zu gewinnen. Also lass uns doch gucken, ob wir nicht unsere beiden besten Spieler, also Anthony Davis halt auch, eintauschen gegen junge Spieler, gegen eben Draftpicks, dass wir dann die nächste Lakers-Version aufbauen können. Weil man natürlich auch momentan in der Welt lebt, wo die Lakers eben nicht wie die letzten 6 Jahrzehnte immer gesagt haben, oder die können nicht mehr sagen, oh, jetzt sind die Stars zu alt, und dann schicken wir die halt in Rente, und wir kaufen uns einfach 2 neue Stars, weil sind die Lakers, haben das meiste Geld, wir kriegen das immer irgendwie hin. Die Zeiten sind vorbei. So. Und natürlich, das würde auf dem Papier würde das Sinn machen, zu sagen, wir schicken die jetzt alle weg und wir holen halt die Picks und dann draften wir uns neue Spieler. Aber Basketball wird auch nicht auf Papier gespielt. Die Lakers sind eigentlich keine Mannschaft, die sag ich mal, so rebuilden, sondern die eigentlich immer nur ihre neuen Leute holen wollen. Und ich glaube nicht, dass die während der Saison sowas Großes durchziehen, ehrlich gesagt.
Aber es ist total spannend, weil da steckt so eine Sackgasse drin, die ich bei den Lakers, also wie du schon beschreibst, aus der Vergangenheit auch gar nicht unbedingt erwartet hätte, obwohl es jedes Team ja irgendwann eigentlich mal erwischt. So, und dass der große LeBron James der Auslöser dafür ist, weil ich schon denke, dass wenn der irgendwo ist, dann ist er wie der Patriarch, der im Prinzip die Franchise im Griff hat, weil es ist LeBron James. Und hier ist es genau das Problem. Das heißt.
Ja, gut, aber das Ding ist, sorry, ich unterbreche, aber das ist auch schon mit dem Patriarch, der dann auch ein bisschen diktiert, wo die Franchise hingeht, wo es ja nicht seine Franchise ist. Das haben wir natürlich über die Jahre gesehen. Das haben wir in Cleveland gesehen. Mhm. Ein Stück weit auch in Miami, wo da nicht mit Pat Riley ein sehr starker Charakter da war. Haben wir bei den Lakers gesehen, mit dem Trade für Anthony Davis. Nur mit jedem Jahr, was ins Land zieht,
ja, genau,
hat er natürlich weniger Power. So, weil wir sagen, hey, du bist in 2 Jahren eh weg. Wir haben da gerade deinen Sohn gedraftet, wo er nichts kann. Also warum sollen wir denn hier auch jetzt irgendwie unsere Zukunft für irgendeinen wilden Traum von der 2. Playoff-Runde irgendwie hergeben? Erschwerend kommt aber natürlich auch noch hinzu, dass selbst wenn sie jetzt zu dem Schluss kommen würden, hey, wir traden den jetzt, glaube ich, zwei Spieler derzeit, die eine No-Trade-Klausel haben, also ein Vetorecht bei jedem Deal. Ich glaube, er und Bradley Beal sind das. Und heißt, wenn die Lakers jetzt einen geilen Deal hätten und er sagt, nee, da möchte ich aber nicht hin. Ich möchte nicht nach, keine Ahnung, nach Golden State zum Beispiel. Ich möchte jetzt nicht hin. Dann können die es auch nicht durchziehen. Also es ist eine ganz vertragte Situation. Und ich bin der Meinung, er spielt das Jahr da zu Ende. Seine Family ist da immer. Sein Sohn ist da. Traden sie den direkt dann mit oder was? Also das ist ja alles so Geschichten. Und ich glaube auch nicht, dass sich ein Team wie die Warriors jetzt dann während der Saison dazu hinreißen lässt, so eine große Aktion dann zu fahren.
Aber sind nicht auch die Warriors, ich meine, da ist doch auch der Herbst, das ist doch auch nochmal die Chance, wenn sie den noch holen.
Aber ist das die Chance? Ich meine, LeBron ist derzeit, es gibt da verschiedene Statistiken, die was immer natürlich ganz okay ausdrücken, aber nicht. Also es gibt eine Statistik zum Beispiel, danach ist LeBron James der schlechteste Verteidiger in der Liga momentan. So, nicht und dann wenn man überlegt, okay, dann den. Nee, wohl nicht. Also, komischerweise. Wahrscheinlich ist er Vorletzter. Nee, er hat sich ein bisschen verbessert auf jeden Fall. Aber ja, das ist halt einfach wahnsinnig schwierig alles. Und ich glaube auch, wenn man es ganz Big Picture sehen will, ich meine, diese ewige GOAT-Diskussion, wer ist der beste Spieler aller Zeiten, LeBron oder MJ, ich würde auch noch Kareem mit reinpacken, aber wenn man natürlich sehen würde, okay, LeBron lässt sich nochmal traden und das wäre dann natürlich das Narrativ, weil er diese Trade, No-Trade-Klausel hat. Ja. Er lässt sich traden zu irgendeiner Mannschaft wie den Warriors. Und selbst wenn das da nochmal klappen würde, würden natürlich viele wieder sagen, guck dir das mal an. Ne, hier, komm, also, ne, der gute MJ hat sich nie traden lassen. Im Gegenteil, er ist dann nochmal zu den Wizards gegangen, obwohl er wusste, die schaffen es nicht, weil er aber damals ja dachte, er könnte da Mitbesitzer werden, wenn er die irgendwie in die Playoffs führt. Aber der hat sich dann nie irgendwie ins gemachte Nest gesetzt. Und das könnte man natürlich dann bei LeBron dann mehrfach dann sagen, ne? In Miami, dann in Cleveland mit Kyrie Irving und Kevin Love, den er dann unbedingt haben wollte. Dann wollte er unbedingt Anthony Davis haben und jetzt wollte er unbedingt zu Steph Curry. Man kann auch sagen, gut, ist auch egal. Es gibt genug Beispiele, wer dieses Narrativ bedienen will, der hat eh genug Munition dafür. Aber wie gesagt, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass die Warriors mit dem, was sie abgeben müssten, dann, also jemand wie Kuminga, wahrscheinlich auch Andrew Wiggins, denke ich mal, um das überhaupt finanziell machbar zu machen, die wären dann nicht besser, als sie vorher wären. Und die würden auch nicht Meister werden, wenn ich ehrlich bin.
Klingt ein bisschen nach einem traurigen Herbst, Spätherbst, den LeBron James da vor sich hat. Mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Player of the Week ist er ja bestimmt nicht. Ne? Wer ist es denn?
Ja, ich glaube, da gibt's. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn dieses Jahr schon mal hatten. Aber Nikola Jokic ist natürlich.
Für Zeit.
Ich meine, gut, über den müssen wir eigentlich natürlich heute nicht Lobeshymnen singen. Ich meine, die letzten 4 Jahre war er dreimal MVP. Der Kollege liefert brutal ab. Und es gab diese Woche eine Statistik oder ein so ein Schaubild. Da wurde mal gegenübergestellt, zum Beispiel so Offensivrating. Also wie viele Punkte machen denn Denver Nuggets, wenn er auf dem Feld steht und 100 Ball besitzen und wie viel ohne ihn? Mhm. So, und die Zahlen sind eigentlich egal, wie viel sie dann machen. Was interessant war, wenn er auf dem Feld steht, machen sie in diesen Minuten die meisten Punkte auf 100 Ballbesitz gerechnet von allen Teams in der NBA. Und wenn er sitzt, machen sie die wenigsten Punkte. Und da gab es noch ein paar andere Statistiken, wo das auch der Fall war. Also wirklich absolut die Definition von Most Valuable Player, also vom wertvollsten Spiel der Liga. Und dann kommt noch hinzu, dass vergangene Woche er einfach zwei Spiele hatte, einfach unfassbar. Also ich meine, eins haben sie verloren leider gegen Washington, die ja wirklich absoluter Bodensatz sind. Aber da legt er halt einfach in 39 Minuten 39 Mal. Was ja einfach schon, das ist ja eine absurde Zahl ist, gerade für einen wie ihn, der eigentlich ja nicht werfen möchte. Macht dann halt 56 Punkte, holt noch 16 Rebounds und spielt 8 Assists, weil er einfach wusste, wenn wir das nicht hinbekommen, gewinnen wir dieses Spiel nicht, haben sie dann auch nicht. Und dann gegen Atlanta, legt einfach nochmal 48 Punkte nach, mit 14 Rebounds und 8 Assists, das gewinnen die dann aber auch. Und zwar direkt am nächsten Tag. Also, ne, überlegt, er hat jetzt an 2 Tagen, hat er halt 39 und 29 Mal geworfen und hat trotzdem eben, wie gesagt, so krank abgeliefert. Das ist, also nach wie vor ist der Mann einfach ein unfassbares Phänomen, weil sich da einfach alles vereint. So absolute Spielintelligenz, absolut krasses Gefühl für das, was gerade gebraucht wird. Und dann eben auch ein Ballgefühl und überhaupt einfach ein Skill-Level, den man bei einem Spieler, der auch so aussieht, ja gar nicht erwarten würde. Und ist auch ein geiler Typ obendrauf. Also von daher, mit dem Jokic-Jersey, da macht man diese Woche sicherlich gar nichts falsch.
Ja, ist krass. Das ist mir schon in den letzten Wochen immer aufgekommen, die Statistiken, die er da fährt und so. Und ich mag irgendwie, auch wenn er mir, ich muss sagen, so, er gehört jetzt nicht zu den Spielern, die ich so cool, sympathisch finde. Aber ich habe so krass viel Respekt vor dem Auftritt und der Art und Weise, wie er da durchgeht. Und angefangen bei vor vielen Jahren, mit, wenn sie vor den Playoffs, wenn sie hier da spielen und die Antwort ist, hey, wieso, ich habe in Serbien gespielt. 100.000 Kleinigkeiten, dass er mehr Freude daran hat, irgendwie Schweine zu jagen, als NBA zu spielen und so oder was auch immer. Das sind so viele kleine süße Geschichten, die ihn zu so einem herrlichen Antihelden machen, der dann auch mit einer Körperstatur, die nicht der super durchtrainierte aber da reingeht und einfach diese ganze Liga auseinanderballert und der wird wahrscheinlich auch dieses Jahr hier, oder?
Also die Problematik ist ein bisschen bei ihm dann so, dass man immer sehen muss, naja, sind die Nuggets dann gut genug? Ne? Wir haben vor ein paar Jahren mal das Phänomen gehabt, das war schon 10 Jahre her, glaube ich, oder 8, dass Russell Westbrook MVP geworden ist, obwohl die Thunder eigentlich, also die haben, glaube ich, damals 5. oder 4. geworden in der Western Conference. Denn was momentan 7. klar, ist noch eng beisammen, das kann dann auch viel nach vorne passieren, aber nochmal, also die Zahlen sprechen ja für sich und es ist jetzt ja auch kein Team. Man sagt manchmal so, okay, du kannst natürlich geile Zahlen auflegen, so kannst du ein Good Stats on a Bad Team Guy sein, also einer, der irgendwie, weiß ich jetzt, wenn du bei Utah oder bei Washington da solche Zahlen auflegst, okay, ist auch irgendwie cool, aber da würde keiner denken, okay, der gehört auf jeden Fall in die MVP-Konversation. Wenn du es bei einer Mannschaft hast, machst die im Westen 7. ist, das ist natürlich was anderes. Vor allem, wenn man überlegt, wenn er mit den Nuggets im Osten spielen würde, wäre er wahrscheinlich, weiß nicht, Top 4, wahrscheinlich wäre er vor der Knicks sogar noch. Und das eben nur wegen ihm. Also es gibt da keinen zweiten, der auch nur annähernd auf All-Star-Niveau agiert. Von daher, das ist einfach, Junge, ist ein absolutes Phänomen.
Ja, ist krass. Es bleibt auch beeindruckend zu beobachten. Wir müssen irgendwann auch über dieses Europa-USA-Ding hier auch nochmal sprechen, auch wenn das ja auch alter Hut ist. Aber ich finde, das wiederholt sich auch immer wieder aufs Neue, auch durch die Themen, über die wir in dieser Runde hier sprechen. Komm, wir sind schon wieder zu lang. Hast du noch einen Tipp fürs Wochenende? Ja. Du kommentierst was und was sollten wir uns sonst angucken?
Ja, also ich denke am Wochenende, wir haben es eben schon gesagt, am Samstag um 22.30 Uhr das erste Halbfinale. Ich denke, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, da reinzuschauen. Und wenn dann Leute denken, sie müssten mir doch länger zuhören als nur die halbe Stunde, die wir hier mal abreißen, dann am 18. morgens ab 2.30 Uhr oder danach irgendwie dann on demand auf The Zone, da dann das Cup-Finale. Bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall das erste Highlight der Saison dann.
Ja, Cup-Finale, NBA Cup ist ja dann auch ein Thema für mich, wie wir ja nach deinen Voraussagen ja auch schon mitgekriegt haben. Muss mal gucken, terminlich, ob wir direkt davor oder danach aufnehmen, das können wir beide ja nochmal besprechen.
Ups, und da war der Nico auf einmal weg. Ja, dann bleibt mir euch zu sagen, mal schauen, wann wir aufnehmen, vor dem Pokalfinale, nach dem Pokalfinale. Das werden wir euch wissen lassen. In diesem Sinne, euch dann eine schöne Restwoche und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Nico 6 Fragen für mich in Sachen NBA hat.